Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. 73% des relevanten Traffics zu einer Marke findet nicht mehr auf der eigenen Website dieser jeweiligen Marke statt, sondern irgendwo anders im Netz, in Navigationsdiensten, in Verzeichnissen, Bewertungsplattformen, Apps, Suchmaschinen, Social Media, irgendwo. Wie löst man das, wenn die Informationen, die man selber hat, gar nicht mehr in der eigenen Hand sind? Man nutzt vielleicht Yext. Das ist unser Partner. Die Firma hier kennen die regelmäßigen Podcast-Hörer. Der Gründer Howard Lerman ist ein Freund von mir. Und Yext ist sozusagen der Single Source of Truth, wo die Informationen über die eigene Firma einmal eingetragen werden und dann überall im Netz akkurat gehalten werden und gepflegt werden, natürlich automatisiert. Das macht zum Beispiel DM, die Drogeriemarktkette hier in Deutschland, 3.500 Filialen, alle Öffnungszeiten, alle Informationen werden effizient von Yext gemanagt. Das macht Fitness First, Öffnungszeiten, Anfahrt, Directions, all das wird von Yext gemanagt und natürlich funktioniert es besser, als wenn man das ohne Yext machen würde. Wer Yext kennenlernen möchte, kommt natürlich nächste Woche bei OMR vorbei, kommt sowieso vorbei, ist eh klar. Aber Yext ist halt auch da, eine Masterclass genau zu dem Thema, gibt es am 7. Mai um 14.30 Uhr nächsten Dienstag und es gibt permanent die Kollegen von Yext am Stand. Am besten vorab Termine ausmachen, yext.tt/OMR2019.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast. Mit Philipp Westermeier.
Wie immer vorab, was gibt's Neues bei uns? Gar nicht so viel. Meine Kollegen und ich, wir haben einfach aktuell recht lange To-Do-Listen, denn nächste Woche ist das OMR Festival, der letzte Podcast davor. Wir freuen uns auf euch. Wir arbeiten viele Abende, Feiertage, Wochenenden, damit es richtig geil wird. Ich habe gerade noch mal so ein bisschen geguckt, was ich besonders cool finde. Es kommen auch sehr, sehr viele Podcaster. Unser neuer Podcast-Hero Tim Melzer von Fiete Gastro ist natürlich dabei. Der Matze Hilscher von Hotel Matze ist dabei. Joko Winterscheid und Paul Ripke von AWFNR sind dabei, machen sogar einen Live-Podcast am Dienstagabend, am 7.5. Es werden sehr viele Podcasts aufgenommen. Ich habe wahrscheinlich jetzt längst nicht alle Podcaster erwähnt. Am Ende ist es ein Podcast-Festival, ist ein Musikfestival sowieso, ist ein Digital-Festival natürlich. Und wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Kommt nach Hamburg. Es geht am Montag sozusagen schon inoffiziell los mit reinen mit Side-Events und Partner-Events. Abends gibt es die ConCom Night, die wir gemeinsam mit Territory machen im Docs, wer sich für Inhalte und Content und Storytelling interessiert. Meldet euch, vielleicht gibt es noch letzte Plätze. Da kann man sich eigentlich keine Tickets kaufen, das ist nur auf Einladung. Und dann geht es am 7.5. morgens offiziell los mit Messe und Ausstellungen und allem drum und dran. Am 8.5. heute in der Woche dann die große Bühne. Und jetzt kommt Florian Haller, Inhaber der größten unabhängigen Media-Agentur, Kreativagentur, Digitalagentur-Gruppe, muss man sagen, in Europa. Es gibt so Rankings, da sieht man immer die unabhängigen, die nicht zu Netzwerk zugehörigen Firmen. Wer sind da die größten? Und Serviceplan, so heißt seine Firma, ist da immer ganz vorne vom Umsatz her, von den Mitarbeitern her. Ein Riesenladen, kommen wir gleich drauf zu sprechen natürlich. Der Florian hat das ganz massiv ausgebaut. Sein Vater hat das mal angefangen gehabt vor vielen Jahren und er hat das übernommen und ist jetzt mit Serviceplan sicherlich einer der extrem einflussreichen Media-Entscheider, aber auch mittlerweile machen die halt auch viel Kreativarbeit, viel Digitalagenturarbeit. Hört mal rein, was der Kollege so erzählt hat. Ich fand es einen Top-Podcast. Was? Moin Florian.
Hallo, grüß dich Philipp.
Erzähl mal ganz kurz, Serviceplan sagt ja allen was, logischerweise, die im Media- und im Agenturbereich arbeiten, aber wir haben mittlerweile ein paar Hörer, die das nicht tun. Erklär mal kurz, was macht eigentlich Serviceplan und du bist ja schon seit 20 Jahren jetzt fast dabei, hast die Agentur von deinem Vater übernommen und dann relativ groß gemacht. Sag mal ganz kurz ein bisschen Background.
Wir machen im Grunde drei Dinge. Wir machen auf der einen Seite unter dem Stichwort Kreativität machen wir Kampagnen. Ja, das ist das, was Serviceplan macht. Werbekampagnen. Das zweite, was wir machen, ist, wir platzieren diese Kampagnen in Medien, in digitalen oder klassischen Medien unter dem Label Media Plus. Und das dritte, was wir machen, ist, wir entwickeln Plattformen für unsere Kunden, wo einer dann Shopping machen kann, sprich E-Commerce oder einfach nur auf der Webseite was anschauen kann. Also wir bieten Technologie, Media und Kreation unter einem Dach und das nennen wir dann das Haus der Kommunikation.
Und ihr arbeitet für zahlreichste der bekanntesten Marken der Welt, muss man schon fast sagen.
Ja, du bist freundlich zu mir. Aber klar, wir sind super stolz auf unsere Kunden. Wir arbeiten für das sichtbarste Kunde bei uns ist sicherlich ist BMW. Wir arbeiten für die Telekom. Wir arbeiten für Konzerne wie die Metro. Wir arbeiten aber auch für ganz viele mittelständische Firmen wie ein Hipp oder ein Adelholzner oder auch B2B und Pharmaunternehmen. Also es ist recht breit gestreut bei uns.
Und ich habe gelesen, ihr macht auch irgendwie Tencent, also als für die Firma Tencent macht ihr den Media-Einkauf. Da war ich ganz überrascht.
Ja, also wir machen nicht den Media-Einkauf, sondern wir machen tatsächlich Kampagne für Tencent in China. Wir haben ja mittlerweile das eine oder andere Haus der Kommunikation im Ausland und eines davon ist in Peking und dort ist einer unserer großen Kunden tatsächlich Tencent, wo wir Online-Spiele vermarkten, ja, die in China besonders gut laufen und da helfen wir Tencent mit.
Und wie geht der Weg dahin? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast vor 20 Jahren sozusagen die Agenturgruppe übernommen. Wie groß war die damals?
Die war damals so bei 250 Leuten.
Und jetzt sind es 4.000?
Und ein bisschen, ja. Ja, genau.
Okay, das heißt, dann hast du irgendwie, das ist eine lange Reise. Allein das ist schon eine lange Reise. Und dann der Weg irgendwie jetzt zu solchen Kunden in Peking aus München heraus, wo ihr euren Hauptsitz habt, ist ja nochmal erst recht eine lange Reise. Wie, sag mal ganz konkret, wie ging es zu Tencent? Wie ist da der Kontakt entstanden?
Man muss aufpassen, dass ich nicht zu lang werde. Aber im Grunde, musst du sehen, haben wir uns halt unterschiedlichen Phasen entwickelt, ja. Und was wir seit 5 Jahren recht intensiv versuchen, ist, unsere Vision ist auch, wir wollen die erste Agenturgruppe aus Deutschland heraus sein, die jemals international gegangen ist. So, unter dieser Vision haben wir gesagt, wir müssen in China sein. Das ist einer der wichtigsten Zukunftsmärkte für unsere Kunden und haben deswegen eine Kreativagentur beziehungsweise ein Haus der Kommunikation in Peking gegründet. Dort haben wir ein lokales Management. Wir haben angefangen, wie man das oft so macht, mit einer Truppe Deutschen. Mittlerweile wird das Büro von zwei chinesischen Chefs geleitet und die akquirieren im chinesischen Markt und sind da erfolgreich bei Tencent gewesen. Wir haben auch schon eine Carsharing-Plattform in China namens Didi beworben und so weiter. Und so entstehen dann solche Kunden, im Grunde wie hier auch.
Und darf man eigentlich als deutsche Firma, das hatte ich mir vor kurzem in einem anderen Kontext erfahren, man darf doch eigentlich gar keine Firma zu 100% kontrollieren. Da müsstet ihr mit, es sind also Partner, die das Management dort, oder gehört euch die Firma komplett?
Nee, uns gehört diese Firma tatsächlich komplett. Das war früher so, dass du Firmen gar nicht alleine besitzen darfst in China. Mittlerweile ist das entspannter geworden. Ausnahme sind wahrscheinlich irgendwelche strategischen Felder, aber dazu gehören wir als Agenturen jetzt nicht für den chinesischen Staat. Das ist relativ unkompliziert und es ist manchmal vom Handling und von der Abwicklung her ungewohnt und ein wenig kompliziert, ja. Aber was die Firma angeht, ist das sind 100% wir.
Und generell Serviceplan, das habe ich versucht auch ein bisschen rauszubekommen. Also ich habe jetzt die Mitarbeiterzahlen und die Umsatzzahlen sieht man, aber wem gehört die ganze Firma eigentlich?
Wem gehört diese Firma
also euch
eigentlich?
Also euch zum großen genau. Teil. Ja, also ja. Das ist mir schon klar, aber wem noch? Oder euch alleine? Oder?
Ja. Naja, wir sind sehr stolz drauf, eine sogenannte Independent-Agentur zu sein. Also eine unabhängige Agentur, die sich selbst gehört. Ja, wir würden nicht gerne Börseninvestoren gehören oder noch schlimmer einem strategischen Investor wie einer WPP. So, wir sind schon sehr stolz drauf, dass wir unabhängig sind. Das heißt, wir gehören uns selber. Wer ist das? Das ist auf der einen Seite sind das die zwei Gründerfamilien, die aber mittlerweile nur noch bei 50% liegen. Davon bin ich natürlich einer. Ich habe die Anteile meines Vaters vor ein paar Jahren übernommen. Da gibt es die Sibylle Stempel, das ist die Nachfolgerin, Tochter von Rolf Stempel, der mal das Unternehmen mit meinem Vater zusammen gegründet hat. Die ist aber nicht mehr aktiv im Unternehmen. Und dann gibt es bei mittlerweile 50% sind in Händen von Managing Partnern, also von Leuten, die mit uns zusammen diese Firma, diese Gruppe führen. Die haben dann Anteile in ihren einzelnen Agenturen und zum Teil auch an der Holding. Und dadurch finden wir ein sehr zukunftsorientiertes Konzept, dass diese Firma eben in sich selber weiter gehören kann.
Aber das heißt auch, das ganze Wachstum der letzten 2 Jahrzehnte, sag ich mal, grob, habt ihr dann mehr oder weniger aus dem Cashflow finanziert, weil ne, keine Börsengang, keine Investoren, das heißt, es kam kein Geld rein, sondern ihr musstet das aus dem Umsatz machen.
Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung, ja. die nicht ganz leicht zu bewältigen ist. Vor allen Dingen jetzt, wo wir internationalisieren, nimmt natürlich der Cashbedarf zu. Also, aber es ist tatsächlich so, wir haben bisher immer alles aus dem Cashflow gemacht. Wir haben auch relativ wenig Bankkredite in Anspruch genommen und haben das alles selber
gestellt. Und Umsatz, habe ich geguckt, das kommuniziert ja auch mal, der liegt jetzt so bei knapp 500 Millionen.
Ja, ein bisschen drunter. Wir sind etwa bei 420 Millionen, geht auf 450 Millionen, schätze ich mal, dieses Jahr rauf. Da so in der Ecke liegen wir, genau.
Und dann Umsätze von bei Mediaagenturen, das habe ich auch mal gelernt, das ist ja mal dann der Umsatz, der bei euch sozusagen übrig bleibt. Oder ist es der Umsatz inklusive der ganzen Budgets, die ihr verantwortet?
Also die Zahl 420 bis 450, das sind wirklich, das sind die Honorare, das sind die Erlöse, die wir von unseren Kunden für unsere Arbeit bekommen, also wie eine Unternehmensberatung zum Beispiel. Und da kommen obendrauf, kommen natürlich nochmal über 1 Milliarde, 1,5 Milliarden durchlaufende Posten, die wir für Media-Rechnungen, die wir im Namen unserer Kunden eben schalten, dann eben auch noch verarbeiten. Ja.
Also ihr habt schon eine ganz erhebliche Kraft mit so viel, also über 1 Milliarde, 1,5 Milliarden an Media-Budgets, die ihr verantwortet oder bei denen ihr zumindest sehr stark beratet. Kann man ja schon auch mit irgendwie einzelne Kanäle, Werbeträger groß machen oder klein machen?
Nein, so groß sind wir erstens mal nicht, ja. Also wir sind im Mediabereich schon in Deutschland einer der größeren Player, aber wir spielen keine dominante Rolle im deutschen Mediasektor. Also und der zweite Punkt ist, das ist mir auch wirklich wichtig und das ist nicht nur dahergesagt. Wir wollen eine freundliche Agenturgruppe bleiben, ja, eine menschliche Agenturgruppe bleiben und wir suchen ein partnerschaftliches Verhältnis mit auch mit den Medien und versuchen da nicht wie der ein oder andere Marktpartner das letzte, also sich gegenseitig kaputt zu machen, sondern wir versuchen irgendwie ein Miteinander zu finden, was natürlich effizient ist, aber was auch irgendwie respektvoll miteinander umgeht. Und deswegen ist uns der Gedanke, wir machen irgendeinen Medienpartner platt, ist uns wirklich zutiefst zuwider.
Und welcher der Bereiche, die ihr macht, generell ist denn bei euch intern so der mit am stärksten zum Wachstum beigetragen hat? Also ich vermute, die Kreativ-Thematik ist es nicht so, sondern es ist wahrscheinlich eher das Mediageschäft selber oder ist es der dritte Arm, das Plattformbauen? Also wo wächst ihr am meisten?
Ehrlich gesagt, wenn du es über die lange Frist anschaust, dann ist lustigerweise, sind diese drei Bereiche parallel gewachsen, ja. Und das ist auch nicht so, wie immer gesagt wird, dass du in der Kreativagentur heute kein Wachstum mehr erzielen kannst. Wir sind in der Kreativagentur gewachsen und wir sind in der Media und im Digitalbereich gewachsen. Das ist dann immer von Jahr zu Jahr ein bisschen unterschiedlich, ja. Aber das hängt ganz einfach, da gibt es auch eine Erklärung dafür, das hängt einfach damit zusammen, dass wir natürlich auch in der Kreativagentur dadurch besonders attraktiv sind, dass wir eben, weil wir ein echtes digitales Know-how haben. Ja, wir sind gerade, sind wir echt stolz drauf, von Brand 1 als eines der innovativsten Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet worden. Und das hängt natürlich mit unserer Digitalkompetenz zusammen. Also das heißt, dass diese drei Punkte sind nicht, oder diese drei Kompetenzen, Kreativität, Media und Digitalisierung sind nicht Kontrapunkte, sondern das sind sich ergänzende Aspekte.
Okay, das heißt, weil man das halt in der Tat relativ häufig jetzt hört, so Kreativagenturen tun sich schwer und man sieht da auch jetzt zunehmend Übernahmen von hier in Hamburg in den letzten Monaten oder Jahren wurden größere Player verkauft oder übernommen. Also du sagst jetzt, ihr seid innovativer als andere, aber beschreib mal, was ist noch mehr euer, also wie kann man dann wachsen gegen den Trend? Was ist da euer Edge? Also außer diese Innovation, was immer das genau dann ist. Also
ja, schon klar. Warum tun sich viele Kreativagenturen schwer? Weil die immer noch das Geschäft genauso betreiben, wie wir es die letzten 30 Jahre betrieben haben. Die entwickeln Werbekampagnen für ihre Kunden, ja. Und dieses Geschäft, das ist tatsächlich in sich, und das auch noch meistens in klassischen Medien. Und dieses Geschäft per se ist natürlich ein Stück weit rückläufig. Heute, die Kunden heute verlangen ganzheitliche Lösungen, die eben Kampagnen in unterschiedlichsten Kanälen bedienen, dass dieses Know-how, in welche Kanäle gehe ich denn überhaupt rein, beantworten und die am Schluss eben auch eine hohe Digitalisierungskompetenz am Ende des Tages anbieten. Und da liegt, ich glaube, in diesem, und das nennen wir das Haus der Kommunikation, also diese unterschiedlichen Agenturtypen unter einem Dach, ich glaube, da liegt wirklich unser USP und warum wir in den letzten Jahren eben doch so gewachsen sind. Aber das ist nicht so, dass die Kunden heute nicht mehr interessiert sind an Kampagnen für Marken oder um bestimmte Kundengruppen anzusprechen. Die Medienbudgets sind ja an sich auch nicht gefallen, muss man ja auch mal sehen, die haben sich nur verschoben.
Aber der Teil der Medienbudgets, die jetzt zu Google und Facebook gehen, die gehen doch da zum großen Teil auch direkt rein oder schaltet ihr oder bucht ihr auch ganz viel Werbung bei Google und Facebook? Also ich meine, das ist ja sozusagen einer der ganz großen Makrotrends der letzten Jahre, dass ganz viele Budgets aus allen anderen Kanälen abgezogen wurden und zu diesen beiden großen Plattformen geschoben wurden. Ist es für euch wahrscheinlich insofern erstmal nachteilig, hat man das Gefühl, weil um diese beiden Plattformen zu bedienen, braucht man jetzt nicht dringend eine Agentur? Oder ist das falsch?
Nee, das ist falsch. Also wir haben in den letzten Jahren ein wirklich relevantes, großes Performance-Marketing-Geschäft aufgebaut, ja, das sich schwerpunktmäßig auf Google und die anderen Plattformen, die nicht so eine große Bedeutung spielen, konzentriert. Das ist ein wichtiges Geschäft auf der einen Seite für uns. Das ist zum Zweiten aber auch ein ganz wichtiges strategisches Know-how, was unsere Kunden, die mit uns Kampagnen machen, schätzen, weil sie sagen, das, was wir auf Google tun, muss natürlich irgendwie mit der Kampagne auch ein Stück weit in Verbindung stehen. Das ist auch ein strategischer Aspekt. Und das Dritte ist übrigens auch wieder ein Innovationsfeld. Also im Moment arbeiten wir eben sehr stark daran, Amazon optimieren. Wie wird man auf Amazon besser gefunden? Ja, weil 55% aller shopping-relevanten Suchwörter werden heutzutage auf Amazon eingegeben in den USA. Also da entsteht wieder ein interessanter Aspekt. Und deswegen glaube ich eben schon, wenn man unternehmerisch aktiv bleibt und wenn man an diesen Themen dranbleibt, dann ist diese Digitalisierung ein unglaublicher Fundus an neuen Möglichkeiten und gar nicht unbedingt eine Riesenbedrohung.
Was würdest du sagen, beste oder Kampagne, die euch am meisten nach vorne gebracht hat, wo du selbst auch am meisten hinterstehst, so in den letzten Jahren? Das war ja vielleicht was Größeres, was euch besonders irgendwie so auszeichnet, wo du ja am meisten einen Sprung gemacht hast in der Wahrnehmung oder wo der Kunde ungewöhnlich zufrieden war oder so. Kannst du so eine Kampagne mal nennen, dass man so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, so ein bisschen Fleisch an den Knochen, was ihr da genau
was
jetzt...
Was machen wir da eigentlich?
Ja?
Ach du, ich würde ehrlich gesagt relativ aktuelle Kampagnen nehmen. Also das eine, auf was ich wahnsinnig stolz bin zurzeit, ist unsere... Eine unserer letzten Kampagnen von BMW für die Einführung des Achters. Da haben wir den Achter das erste Mal den Achter über den Canale Grande in Venedig fahren lassen. Ja. Mhm. Es ist eine spektakuläre Kampagne für ein spektakuläres Fahrzeug. Das ist in sozialen Medien hoch und runter natürlich diskutiert worden. Da kriegst du auch mal kritische Kommentare, aber das ist irgendwie so ein Hybrid aus Kampagne, Event-Stunt und eben Social-Media-Aktivität. Das Zweite, was ich mit großer Begeisterung meinen Töchtern immer zeige, ist die Penny-Weihnachtskampagne. Da bin ich wahnsinnig stolz drauf. Wir haben mit Penny zusammen das Thema Kinderarmut thematisiert mit einem, wie ich finde, unglaublich emotionalen, warmen Film, der eben der Marke Penny einen Aspekt gibt, der zu ihr passt, ja, weil es ist ein Discounter. Und aber auch einer, der Emotionalität bringt. Das ist geht im Wesentlichen um einen kleinen, muss man anschauen, weil es klingt uns, wie ich es erzähle, um einen kleinen Jungen und seiner Mutter, einer alleinerziehenden Mutter. Und dahinter ist dann eine riesige Spendenaktion, eine Eisbärenaktion gestanden und so weiter. Das ist etwas, worauf ich auch stolz bin, weil es auch irgendwie einen politischen Aspekt auch noch mitnimmt, den ich irgendwie Projekt, würde ich mal sagen, das ist mehr ein Tech and Development Projekt. Wir haben eine Firma in Korea, da haben wir ein Büro kennengelernt, die eine Blindenuhr entwickelt hat, auf der Brailleschrift funktioniert, also Blindenschrift funktioniert. Das sind, muss man sich vorstellen, eine runde Uhr, wo über diese kleinen Stifte Blinde eben mit interagieren können, ja, blinde Menschen. Und das ist ein, ich sag mal, ein echtes Innovationsprojekt gewesen. Das ist wieder für einen guten Zweck, macht mehr als nur ein Produkt verkaufen, sonst ist auch, finde ich, für eben viele Menschen ein echtes Thema. Und wir haben in dem Fall uns nicht bezahlen lassen, sondern haben sogar eine Beteiligung an dieser Firma gemacht, weil wir so stark dran glauben. Und das sind so drei, okay, Kampagnen, in Anführungszeichen, auf die ich wahnsinnig stolz bin.
Okay, jetzt hast du gerade so Thema Politik auch selber ein bisschen gesagt. Ich wollte dich generell dazu fragen, weil es gerade in den Fachmedien so ein bisschen die Diskussion gibt, welche Verantwortung, auch politische Verantwortung haben jetzt Agenturen oder Leute, die über Media-Budgets mitentscheiden, nach dem Motto klassischer Journalismus versus digitale Plattformen, die sich jetzt erstmal nicht als Medium sehen, zumindest selber sich nicht so sehen. Was sind da deine Gedanken zu? Also hast du das Gefühl, man müsste schon auch mal im Spiegel oder von mir ist auch in der Bild oder im Stern oder sonst wo Fokus schalten, weil man da was Journalismus mit unterstützt? Oder sagst du, sowas kann uns nicht leiten, wir gucken streng danach, wo kriege ich den günstigsten Klick oder das günstigste Engagement oder den günstigsten Kauf?
Also vielleicht ein Satz vorneweg, ich bin schon jemand, der auch diesen Job nicht nur macht, weil es ein Job ist und weil es irgendwie so, sondern ich mache das schon, weil ich irgendwas bewegen will und weil ich etwas zum Guten bewegen will. Also ich bin empfänglich für den Gedanken, ja, etwas zum Positiven zu bewegen, ja, was übers schnöde Geld verdienen hinausgeht, ja. Ich muss aber sagen, in der Diskussion bin ich ehrlich gesagt ein Stück weit anders getaktet als die Julia Jäckel, die das Thema ja aufgebracht hat, weil ich einfach glaube, die Medien tun sich damit keinen Gefallen, sich als Bittsteller für den Erhalt von Journalismus zu positionieren. Dass die Entscheidungen, wo Mediagelder hingehen, ob wir das wollen oder nicht, die müssen nach Effizienzgründen oder nach Effizienzgesichtspunkten gefällt werden. Dazu gehört auch ein Qualitätsaspekt, der in Deutschland gerne mal unterschätzt wird. Ja, also der Rahmen, das wissen wir aus der Psychologie, bestimmt ein Stück weit auch die Wertigkeit vom Bild, was drinnen ist. Ja, aber zu sagen, also investiert mehr Geld in klassische Medien für eine Demokratie, das halte ich für ehrlich gesagt nicht pragmatisch und ein Stück weit verwegen.
Okay, und macht ihr denn sozusagen jetzt als Unternehmer oder als Privatperson und in der Gesellschaft mit Familie und so dann so eine diese Rolle dieser großen Plattform Gedanken? Also ich meine, du verfolgst ja auch, was da nun alles an Vorwürfen im Raum steht und an zum Teil an jetzt auch Kritik, die ja komplett groß geworden ist in den letzten Monaten und Jahren, insbesondere gegenüber Facebook und so. Wie ist da dein Blick drauf?
Naja, mein Blick drauf ist natürlich schon ein Stück weit besorgt, ja. Aus zweierlei Gründen. Ja, der eine Aspekt ist natürlich, dass da eine Marktmacht entsteht. Im Übrigen reden wir da zu wenig über Amazon. Ja, Amazon ist der aus meiner Sicht noch viel gefährlichere Riese, der da gerade entsteht. Schau dir mal an, wie viel Prozent ihrer Umsätze so ein deutscher Spielwarenunternehmer mittlerweile mit Amazon macht. Ja, die sind völlig abhängig geworden. Oder auch Elektronikhersteller. Also das ist wirklich, da entsteht eine Marktmacht, die mich schon besorgt macht. Ja. Die Frage ist nur, wer kann dieser Marktmacht Einhalt gebieten? Ja? Am schönsten wäre es, wenn es der Markt selber täte und einfach andere Amazons und andere Player auf den Markt kämen. Aber das haben wir beim Suchmaschinenmarketing gesehen, dass Das ist nicht so besonders realistisch. Ja, das passiert offensichtlich nicht so einfach. Also Märkte regulieren sich da nicht selber. Da muss sich wahrscheinlich schon irgendwann die internationale Politik die Frage stellen, müssen wir da nicht eingreifen und ein Stück weit ein Kartellrecht auch bemühen, um eine überbordene Marktmacht zu vermeiden. Ja. Und das Zweite ist natürlich schon, dass ich sehe, und zwar zu Hause auch als Familienvater, ja, dass natürlich diese Plattformen gerade bei den jungen, bei den ganz jungen Menschen eine Art Suchtverhalten erzeugen, was mich schon auch besorgt macht. Ja.
Kurze Unterbrechung, Hinweis auf Performix, eine der führenden Performance-Marketing-Agenturen des Landes, Standorte in Berlin, Düsseldorf, Hamburg und seit neuestem dort an Bord Martin Hubert, ein alter Freund von OMR. Deswegen ist es mir eine Herzensangelegenheit, hier auf Martin und seine ganzen Kollegen hinzuweisen. Der Martin hat schon bei uns vor einigen Jahren Wurst verkauft auf einer OMR-Party. Wir kennen ihn wirklich lange aus gemeinsamer Zeit bei Zalando unter anderem. Hatten wir beide Firmen hinverkauft. Insofern Performix jetzt mit Martin Hubert gemeinsam ein Partner für ganzheitliches Performance-Marketing. Sie sagen, wir heben die Performance unserer Kunden in Bereichen Paid, Organic, Content aufs nächste Level. Es geht darum, Precision-Marketing zu betreiben, also von der Massenkommunikation zu kommen, zu skalierbaren 1-zu-1-Beziehungen. Entsprechend werden sie dazu auch bei uns vortragen. Es gibt eine Masterclass genau zu diesem Thema von Ingo Kant am Dienstag, den 7. Mai, also nächste Woche, 16.45 Uhr. Es gibt einen Vortrag von Kollege Daniel Kalina zum Vortrag OneSearch, datengetriebene Steuerung von organischer und bezahlter Suche am Mittwoch, 8. Mai um 14 Uhr. Und einen Stand haben die Kollegen natürlich auch bei uns, also geht beim Performix-Stand auf dem OMR-Festival vorbei, macht vorher vielleicht Termine aus. Wir würden uns freuen und ich glaube, die Kollegen würden sich auch freuen. Was empfiehlst du deinen Kunden jetzt aktuell in der Amazon-Diskussion? Also weil ich das selber auch erlebe, dass ich mal gefragt werde, was soll ich denn da machen? Und es gibt ja auch Firmen, die jetzt für sich den Ansatz gewählt haben, sie gehen gar nicht auf Amazon, wo man dann sofort das Gefühl hat, Mensch, da verlieren die wahrscheinlich sofort Umsatz oder verschenken Umsatz, aber da sind ja halt der Meinung, das wäre nachhaltig besser. Es gibt da ja verschiedene Standpunkte, manche, die werden jetzt groß nur über Amazon, die haben sich dezidiert dafür gegründet, aber wenn du so eine klassische deutsche mittelständische Marke oder eine europäische mittelständische Marke am Tisch hast, was sagst du denen?
Also das ist natürlich immer Case by Case, ja, aber grundsätzlich bin ich schon der Meinung, wenn eine riesige Welle auf dich zukommt, ja, dann ist es in der Regel keine super schlaue Strategie, sich mit breiter Brust dagegen zu stellen und abwarten, bis man weggerissen wird. Ja, also sprich, den Kampf gegen Amazon als deutscher Mittelständler jetzt aufzunehmen, das ist verwegen. Ja, also nicht sehr sinnvoll. Also da bin ich schon der Meinung, man muss im Moment mit den Rahmenbedingungen arbeiten, die da sind. Und die Rahmenbedingungen sind, dass in der Regel eben Amazon ein wichtiger Vertriebskanal ist und an den muss ich mich auch halten und mit dem muss ich arbeiten. Und die bringt auch nichts, die zu verteufeln, ja. Die machen ja auch nur ihr Geschäft. Und ob diese Rahmenbedingungen auf Dauer die richtigen sind, das muss am Schluss dann die Politik entscheiden. Aber als Unternehmer muss ich mich wahrscheinlich mit den Rahmenbedingungen erstmal auseinandersetzen, so wie sie sind.
Okay. Und sag mal, wenn du jetzt sozusagen Amazon da berätst, ist das dann für dich auch so, dass du mittlerweile das Gefühl hast, das ist der drittgrößte Kanal, also die drittgrößten oder die drittmeisten Budgets wandern dahin nach Google, nach Facebook?
Absolut. Ich würde sogar meinen, auf Dauer wird Amazon die anderen beiden Player überholen, weil die sind näher am Abverkauf natürlich dran, ja. Und am Schluss folgt das Geld dem Nutzerverhalten.
Aber man kann man da auch eine Marke aufbauen, glaubst du? Also ist das wirklich auch, reicht das, um eine Marke zu etablieren? Oder nimmt die Relevanz von Marken in so einer Welt ab, wo halt das Geld am Ende nur noch dahin fließt, wo direkt Abverkauf stattfindet? Wird dann halt das Thema Brand generell weniger relevant in Zukunft?
Ach, das würde ich nicht unbedingt sagen, dass Marken deswegen nicht mehr relevant sind. Das ist einfach ein sehr großer Vertriebskanal und das haben wir ja auch im deutschen LEH, da hatten wir die Diskussion vor Jahren auch immer mit dieser riesigen Konzentration, dann den Eigenmarken, die gekommen sind. Das Gleiche wird natürlich auch bei Amazon jetzt passieren, dass Amazon wird mehr und mehr Eigenmarken bringen und diese Eigenmarken werden natürlich den Marken auch wieder ein Stück weit natürlich Geschäft wegnehmen, ja. Aber am Ende des Tages ist es nicht was völlig Neues, wenn ich heute eine will mir gerade eine neue Kamera kaufen, ja, dann hat für mich die Marke Canon, Nikon oder was mich dann auch immer interessiert, natürlich dann schon eine Bedeutung, ja. Also ich sehe es einfach als einen weiteren Vertriebskanal. Es ist nur so ein unglaublich wichtiger, konzentrierter und mächtiger Vertriebskanal, dass er einem ein Stück weit besorgt macht.
Wo kann man denn aktuell aus deiner Sicht am effizientesten oder am erfolgreichsten Marken aufbauen? Also sagen wir mal, ne, Amazon schwieriger, Google auch schwieriger. Klar, das gehört irgendwie mit dazu, aber was ist denn so die Plattform? Ist das noch Fernsehen oder wo würdest du jetzt jemanden, der sagt, Mensch, ich brauche aber eine Marke oder mir geht es darum, eine Marke zu schaffen, weil das ist das, was am nachhaltigsten vielleicht Wert hat. Wo kommt man denn am besten in die Köpfe der Menschen gerade rein?
Also das, ich meine, was ist die Kernfunktion von Marken? Ja, das ist am Ende des Tages eine gewisse emotionale eine Schubkraft für die Produkte, die darunter verkauft werden, zu erzeugen. Ja, wie erzeugt man Emotionalität in allererster Linie? Man erzeugt sie über Bewegtbild. Ja, also über bewegtes Bild. Das ist einfach, das erzeugt Emotionen. Spricht die Menschen an. Unser ganzes Gehirn ist auf Bewegtbild eigentlich gesagt. Millionen von Jahren programmiert und nicht auf Standbild oder gar Text. Also das heißt, die Antwort ist für mich, ich schaffe Marken über Bewegtbild und wo dieses Bewegtbild jetzt ausgestrahlt wird, das muss man jetzt von Fall zu Fall entscheiden. Und meistens ist die Entscheidung eher so, dass man sagt, das ist eine Kombination von Fernsehen, wo ich natürlich schon immer noch hohe Reichweiten erzeuge, wo ich den Vorteil habe, dass ich in der Regel guten Sound dazu bringe, in der Kombination mit online-basierten Plattformen, wo ich dann dieses Bewegtbild ebenfalls schalten kann und dann natürlich auch noch die Interaktion dazu kriege, ja. Und dann versuche ich die Leute, wenn ich diese Emotionalität erreicht habe, natürlich dann über Suchmaschinenmarketing, über Performance-Marketing auf meine Plattformen zu bringen, wo ich dann einen Verkauf machen kann.
Jetzt muss ich mal ganz kurz einen Einschub machen, weil ich natürlich selbst betroffen bin. Das hast gerade Video erwähnt als Thema. Wo steht denn bei dir in der Rangordnung, in deiner Zukunftsprognose das Thema Audio und insbesondere Podcasts?
Da muss ich jetzt ganz arg aufpassen.
Ehrliche Antwort.
Nee, ach du, das ist eine Podcast und Audio ist meinem Gefühl nach ein cooles Medium für Leute, die unterwegs sind und die eben gerade Bewegtbild nicht konsumieren können. Ja, natürlich ist Audio alleine nicht so emotionalisierend, wie wenn ich ein bewegtes Bild noch vor Augen habe. Ja, aber jetzt, wie gesagt, gibt es Situationen, wo ich die Emotionalität schon geschaffen habe, also wo ich dann den Abverkauf versuche zu pushen, ja, wo das Audio-Thema dann wichtig ist, wo wird Radio eingesetzt, wird eben oft zu promotionalen Zwecken eingesetzt, oder aber wenn ich einen Informationscharakter habe, wenn ich Menschen komplexe Zusammenhänge beibringen will.
Aber sag mal, so diese Entwicklung, die man jetzt in den USA sieht, dass da große Podcasts entstehen, die auch Millionen von Umsätzen machen, weil halt viele auch gerade so Brands versuchen, sich dort aufzubauen, da auch so eine Mischung haben aus Markenaufbau und Abverkauf über bestimmte Rabattcodes und so. Daran arbeiten wir. Würdest du sagen, Mensch Philipp, das ist irgendwie ein weiter Weg, oder würdest du sagen, das kann ich mir auch vorstellen, dass in Zukunft immer mehr Brands sagen, naja, ich habe da meine Hosts und die haben Reichweiten, die Reichweiten legen zu und entsprechend kann man dann da auch erwarten, dass hier demnächst ihr vielleicht irgendwie über das gesamte Portfolio oder den ganzen Markt hinweg Millionen investiert?
Doch, kann ich mir schon vorstellen, ehrlich gesagt, weil am Ende des Tages ist der Podcast die interaktive Form des Radios, ja. Und wenn es euch gelingt, genügend Menschen zu erreichen, weil am Ende des Tages brauchen wir natürlich immer ein Stück weit Masse in der Zielgruppe, ja, dann kann ich mir das schon vorstellen, klar.
Was ist denn so der Werbeträger mit der geringsten Reichweite, den ihr noch belegt, also für jetzt außerhalb von B2B. Das sind ja wahrscheinlich nochmal andere Reichweiten dann, sind die dann immer per se meistens kleiner, aber wenn du sagst, du hast schon mal gesehen, ja, wahrscheinlich irgendwelche Nischenkanäle im Fernsehen, wo dann noch irgendwie 100.000 Leute zugucken oder weniger, oder ist, würdest du sagen, das ist so granular, geht das schon runter wahrscheinlich, logischerweise, ne?
Naja, die Dinge, ehrlich gesagt, die Dinge sind in den letzten Jahren in der Media immer granularer geworden, ja, und ich kann dir ehrlich gesagt da gar nicht so eine Antwort geben. Ich sag, ab dem und dem Punkt macht das überhaupt gar keinen Sinn mehr. Der Aufwand, das dann zu planen, zu buchen, zu bezahlen, ja, wird natürlich immer größer, je kleiner die einzelnen Werbeträger sind. Aber der ganze generelle Trend in den digitalisierten Medien ist natürlich zu immer fragmentierterer Mediennutzung. Das heißt, auch die Werbeträger, die wir nutzen, werden immer kleiner. Das wird dann aufgefangen durch Programmatic-Plattformen, ja, also das ist dann der Gegentrend. Dadurch können wir natürlich auch immer kleinere Plattformen anspielen. Und die andere Sache ist natürlich, dass sich diese kleineren Plattformen dann bei immer weniger Vermarktern zusammenschließen, ja, und dadurch wird es dann für uns wiederum besser handelbar. Also, das ist ein bisschen eine lange Antwort, aber es wird immer kleiner, es gibt da, glaube ich, keine Untergrenze, wo es noch Sinn macht, vorausgesetzt, du bringst das auf eine programmatische Plattform, um die technische Einbuchbarkeit zu vereinfachen und vorausgesetzt, du bringst dich bei dem Vermarkter ein, der dich dann mit vermarktet, dass es eben nicht so irrsinnig aufwendig ist. Mhm.
Ein Thema, was ich glaube auch noch eine immer größere Rolle spielt, zumindest meiner Einschätzung nach, ist diese direkte Kundenbeziehung. Ne? Gerade viele Brands haben ja das Problem, dass nun so ganz kraftvolle Intermediäre sich da aufgestellt haben, Google oder Amazon oder andere, die halt versuchen, ja diese direkte Kundenbeziehung rauszunehmen. Also gerade Amazon macht es ja brutal und verbietet ja sogar zum Teil direkte Kundenbeziehung aufzubauen oder versucht das doch erheblich zu erschweren. Siehst du wahrscheinlich auch so, oder nicht?
Also ich glaube, dass der direkte Draht zum Kunden unglaublich wichtig ist. Ja, den meisten Kunden empfehle ich, auch wenn du eine Amazon-Strategie hast, trotzdem versuchen, ein Direktgeschäft zu machen, um einfach nur den Draht zum Kunden zu halten und wenn es nur dazu gut ist, den Kunden besser zu verstehen. Ja, und es wird dann oft diskutiert, entweder oder, ja, aber das ist in meinem Gefühl nach ein sowohl als auch. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man sich von Amazon dann nicht unter Druck setzen lässt. Ja, weil das ist schon eine eigene unternehmerische Entscheidung, finde ich, wie man sein Geschäft macht.
Aber bildet ihr, unterstützt ihr auch bei Themen wie CRM, weil eigentlich ist ja die Lösung CRM, also irgendwie für Customer Relationship Management versuchen zu etablieren, so direkt wie möglich E-Mail-Adressen zu bekommen oder Informationen über den Kunden zu bekommen, direkte Anspielstationen. Ist das was ihr auch macht oder wo du auch drauf guckst? Also ne, bisschen CRM, Marketing, Automation, Software kommt ja häufig aus diesem ganzen E-Mail-Marketing-Bereich, wo es auch um Adressen geht. Seid ihr da auch unterwegs?
Absolut. Wir haben eine Agentur, die heißt Planet Connect, die macht nichts anderes. Und das ist meinem Gefühl nach ein ganz wichtiges, auch wieder ein ganz wichtiges strategisches Thema, dass du das One-to-Many ja, umdrehst und Menschen individualisiert ansprechen kannst. Das ist ein ganz großes Thema, klar.
Wer macht sowas gut? Weil ich sehe da, versuche immer so eine Keynote zu halten, einmal im Jahr, wo ich so versuche, die Marketingwelt Updates zu geben, ein bisschen zu erklären. Und dann habe ich auch immer geguckt, wen kann man denn mal als Beispiel in die Welt führen für gutes CRM? Und es gibt wenige Beispiele. Klar, eine Zalando macht das ja intensiv, aber ich finde jetzt auch das Erwartbare oder eine, sagen wir mal, eine Booking.com, die machen das nun brutal. Das ist ja schon fast eher CRM bei irgendwie Persuasion oder nicht, oder bei Annoyance. Also, ne, permanent irgendwelche Notifications und so, das ist jetzt ja auch nicht sehr kreativ. Siehst du irgendwelche Firmen oder bist du dabei in CRM-Kampagnen involviert oder ihr, wo das ist mal wirklich, da haben die gute Ideen gehabt, wie das anders zu lösen, als man das erwarten würde?
Ich würde mit der das ist zugegebenermaßen jetzt ein bisschen pro domo gesprochen, ja, weil das machen wir tatsächlich, aber ich finde, was die Lufthansa macht, ziemlich beeindruckend, ja. Das sind jetzt keine Schenkelklopfer, darfst du nicht erwarten im CRM-Bereich, ja. Aber das ist ein unglaublich in über 50 Ländern der Welt, hunderte von wirklich teilpersonalisierten Newslettern, die da versandt werden, die auf die Geschichte des Kunden eingehen, die Historie, den Status und so weiter. Also das finde ich persönlich ein gutes Beispiel.
Also ein Newsletter, den du selber auch mal ab und zu aufmachst. Nicht nur, weil ihr sie verschickt. Ne? Okay. Okay. Wenn wir diesen Podcast hier ausstrahlen, dann werden unsere Stammhörer zumindest gerade ein oder einige Wochen zuvor einen Podcast mit Martin Sorrell gehört haben. So ein anderer großer Name im ganzen Media-Agentur-Business. Ich vermute, du verfolgst, was der gerade so macht nach WPP.
Ja, Klar.
Wie schätzt du das ein? Ist das für dich irgendwie, sagst du, das ist dasselbe nochmal in neu? Also man nimmt sich irgendwie eine Hülle und viel Geld und kauft dann zu, was man kriegen kann im Markt? Oder siehst du das differenzierter?
Naja, ich sehe es schon differenzierter. Martin Sorrell ist natürlich ein Mann, der viel Erfahrung und Überblick hat, also den soll man nicht unterschätzen, ja, in dem, was er tut. Das Konzept, was er macht in seiner Hülle, die er es vorgenannt hat, ist, dass er sagt, er kauft, wenn ich es richtig verstanden habe, einen Content-produzierende datenbasiertes Mediageschäft zusammen, ja, also Media, Daten und Content, wenn ich das richtig erinnere, sind die drei Bausteine. Die Herausforderung, die er hat, ist natürlich, dass er nicht viel Zeit hat, ja, weiß jetzt nicht mehr der Jüngste, ja, und einen sehr großen Plan, ja, und auch natürlich auch ein entsprechendes Selbstverständnis, ja. Und da muss er aufpassen, dass sich das nicht unvorsichtig macht. Er hat in Holland eine Firma übernommen, ich glaube, das sind ja offizielle Zahlen, für 300 Millionen Pfund, ja, die also ein Mehrfaches ihres Umsatzes bewertet worden ist.
Media Monks, ne?
Genau. Das ist, das halte ich für sehr, sehr riskant, was er da macht, ja. Und ich sehe auch nicht so richtig, wie das dann in der Praxis funktionieren wird. Aber in der Theorie gesprochen ist das, was er da macht, sehr, sehr spannend. Und jetzt lassen wir mal abwarten, ob er es in die Praxis hinkriegt oder ob er als Napoleon, der von Elba wegmarschiert, am Schluss endet. Wir wünschen ihm viel Glück.
Ne? Aber sag mal, dieser ganze M&A-Ansatz, den habt ihr ja nie gefahren. Wenn man jetzt sieht, ne, wie groß der mit WPP geworden ist, das ist ja ein mehrfacher Milliarden, weiß nicht, 15 Milliarden Wert, genau, also Market Cap, Börsenwert, ihm gehören davon, glaube ich, noch 2% oder so, aber trotzdem, jetzt ist das schon das neue Ding, hat er uns im Podcast erzählt, ist auch schon wieder eine halbe Milliarde jetzt wert. Denkt man da nicht, Mensch, wir müssten auch mal in den Bereich M&A rübergehen und dieses Wachstum aus eigener Kraft ist eigentlich zu langsam für die heutige Zeit?
Ach nee, du, ganz ehrlich, das ist ein bisschen eine Frage, was deine Zielsetzung ist am Ende des Tages. Weißt du, wenn ich für uns in die Zukunft denke, dann möchte ich gerne eine auf drei Kontinenten aufgestellte Agenturgruppe sein, die, wie gesagt, Kreation, Media und digital unter einem Dach ist, sprich in Häuser der Kommunikation für Kunden national oder auch global oder regional anbieten kann. Ja. Martin Sorrell denkt anders. Martin Sorrell ist jemand, der sagt, ich will eine möglichst große an der Börse gehandelte Unternehmensgruppe aufbauen. Ich bin primär Finanzinvestor und nicht mehr an der Werkbank. Und das muss ganz schnell ganz groß werden. Ja, das ist eine andere Vision, sag ich mal. Ja, und eine andere dann dementsprechend auch eine andere Herangehensweise. Was wir schon machen in unseren Häusern der Kommunikation, wenn wir eine Agentur sehen oder ein Angebot sehen, das wirklich zu uns passt, das unsere Häuser der Kommunikation verstärkt, ja, was uns nach vorne bringt, dann reden wir auch über Anteilsübernahmen und eine echte Integration in unsere Gruppe. Also das ist für uns schon eine Option. Das haben wir auch vor allem im Ausland jetzt in mehreren Märkten gemacht, aber wie gesagt, nicht kaufen, um einfach nur um größer zu werden und an die Börse zu kommen.
Okay. Wie muss man sich eigentlich euren Einstieg in die USA vorstellen? Das ist ja, was man so lesen kann, sehr gut gelaufen. Ihr habt da jetzt eine größere Operation. Aber bist denn du da irgendwann mal hingeflogen und hast geguckt, wen kann ich da einstellen oder mit einem deutschen Vertrauten und habt ihr irgendwie Amerikaner gecastet und dann habt ihr da, okay, mieten wir ein Büro und fangen wir an, hier Kunden zu akquirieren? So wirklich so, wie man sich das irgendwie ganz basic vorstellen würde, oder gab es da irgendwelche Kunden, die euch mit rübergenommen haben, jetzt eine BMW oder so? Oder wie schafft man es? Ist ja sehr, sehr schwer, finde ich, als deutsche Firma. Hat ja keiner jetzt in den USA dringend auf euch gewartet. Und dann, das Produkt wollte ich immer schon mal haben, und es gibt ja genug andere Firmen, die was Ähnliches versprechen oder gesprochen haben, damals schon auch in Amerika, in New York, so wie ihr. Also wie habt ihr euch da etablieren können?
Naja, also der Ehrlichkeit halber muss man echt sagen, die Schlacht ist jetzt noch nicht geschlagen. Ja, ich finde, wir hatten einen guten, vielversprechenden Einstieg in die USA. Aber wir wollen weiterkommen und wir müssen auch noch vorankommen. Ja, also wir sind noch nicht am Ende der Reise angelangt. Wir haben halt zuerst gesagt, was ist unser Konzept für die USA? Und die Antwort war ein Haus der Kommunikation, Media, digital und Kreativagentur unter einem Dach. Wir haben dann in dem Fall tatsächlich gesagt, die Mediaagentur kriegen wir nicht selbstständig aufgebaut. Und wir haben uns an einer Agentur beteiligt, die heißt Motgo Media und haben sich jetzt umbenannt in Motgo Media Plus. Das ist eine Mediaagentur in New York, in Manhattan, für amerikanische Verhältnisse eine Boutique, aber für unsere Verhältnisse eine ordentliche Größe mit etwa 50 Mitarbeitern. Wir haben dann zweitens ein Joint Venture mit einer in Austin basierten Technologieagentur, Digitalagentur gegründet mit T3, haben daraus T3 Planet gemacht und haben dann mit einem eigenen Team als Kreativagentur gestartet, das sind drei Amerikaner, die auch aus dem Werbemarkt kommen, haben einen von unseren Kollegen dazugesetzt nach New York, Stefan Schütte, und bauen das jetzt so auf.
Okay, das heißt, ihr seid dann da wirklich, versucht dann in die Pitches reinzukommen. Genau. Und große amerikanische Kunden am Ende zu überzeugen, jetzt mit einem deutschen Player zu arbeiten, der zumindest in deutscher Hand ist.
Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir im Ausland nicht als super Deutsche rüberkommen. Ja, das Deutsch ist, das hat ein bisschen, wir haben ein bisschen, unser Image hat sich verbessert, sagen wir mal so, ja, und das ist mittlerweile nicht mehr ganz so uncool wie noch in den 90er Jahren als Deutscher. Also deutsch zu sein, ja, oder in den 80ern war es ganz schlimm. Aber wir wollen nicht als ein Trupp Deutscher im Ausland rüberkommen. Deswegen ist eben auch, wie ich vorhin gesagt habe, in China ganz wichtig, dass das Management jetzt echt chinesisch ist. Wenn wir in Italien sind, ist das ein italienisches Team und in Frankreich sind wir Franzosen. Also wir wollen da nicht als Deutsche im Ausland rüberkommen. Jetzt im amerikanischen Fall haben wir gesagt, wenn wir jemand was neu aufbauen, dann hilft es schon, wenn wir dort jemanden haben, der die Verbindung zu uns nach Deutschland, wo wir halt einfach noch recht gut aufgestellt sind, ja, eben auch herstellt, der auch hilft, die Kultur ein Stück weiter rüberzubringen. Aber wir wollen, wie gesagt, nicht eine deutsche Agentur als eine deutsche Agentur im Ausland wahrgenommen werden. Das will, glaube ich, keiner.
Kurze Unterbrechung nochmal und Hinweis auf HRS, das Hotelportal. Eine der ältesten Digital-Stories überhaupt in Deutschland. Die Kollegen haben mal angefangen, da gab es noch BTX, waren später die erste Hotelbuchungs-App im Apple App Store und sind bis heute einfach eine sehr, sehr sinnvolle Lösung. Aus drei Gründen. Der erste Grund, Flexibilität. Man kann zum Beispiel am Anreisetag bis 18 Uhr über HRS seine Zimmer auch wieder stornieren oder halt nachbuchen. Es ist sehr kosteneffizient. HRS hat eigene Tarife verhandelt mit allen Hotels, die daran angeschlossen sind. Das heißt, bis zu 30% weniger muss man bezahlen als Freiberufler, als Selbstständiger, als Angestellter von Unternehmen natürlich auch. Man bekommt ab und zu nochmal einen Parkplatz dazu und so weiter. Und das Dritte, Effizienz, also Zeitersparnis. Man kann Hotels buchen in unter einer Minute, sammelt außerdem noch Bonusmeilen und alles diese Dinge. Ich glaube, man kann HRS wirklich guten Gewissens empfehlen und sagen, Business Travel Next Level. Ich weiß, dass die Frage jetzt immer für Geschäftsführer oder Gründer unangenehm ist, aber ich frage sie deswegen bewusst so ein bisschen genereller. Wie ist denn das, was für Margen kann man eigentlich in eurem Geschäft erzielen? Umsatz haben wir schon gesprochen. Ich höre immer so Agenturgeschäft, das gibt ja so sagen wir mal Standardmargen, was der Kunde auch akzeptiert und das ist ja dann immer auch transparent. Die liegen dann, weiß ich nicht, irgendwo zwischen 15 bis 30% zum Teil. Was würdest du sagen? Also was ist denn eine solide Marge, wenn ihr euch jetzt auch Übernahmefirmen anguckt oder Partnerfirmen, wie gerade in New York beschrieben, was müssen denn die für Margen haben, dass du sagst, naja, die machen das so ungefähr so, wie ich es auch machen würde?
Also ehrlich gesagt, ich glaube, dass die Margen da in unserem Geschäft überschätzt werden. Ja, also ich sehe die eher bei 10%, offen gestanden. Ja. Mhm. 15-30% ist eher ungewöhnlich und von vorgestern, weil die Margen in unserem Geschäft sind einfach runtergegangen. Das muss man so sehen. Wir kaufen aber, wenn wir uns beteiligen an Firmen, dann beteiligen wir uns nicht unter Margengesichtspunkten. Ich finde, eine hohe Marge ist natürlich dann auch sehr teuer, ja, eine tiefe Marge ist sehr risky. Also das hat immer Für und Widers, ja. Ich sehe das auch nicht als eine Finanzanlage in erster Linie. Wenn wir uns an Firmen beteiligen, dann beteiligen wir uns deswegen an Firmen, weil sie inhaltlich gut zu uns passen. Wir haben in New York uns für Motco Media Plus entschieden, weil wir gesagt haben, wir brauchen die mediale Kompetenz. Wir können sie selber nicht in einem Zeitraum aufbauen, der schnell genug ist. Die sind super, die passen super zu uns, weil sie eine hohe Kompetenz im Social- und Data-Bereich haben. Das ist ideal. Sie sind von der Größe her, passen sie zu uns. Und last but not least ist der Gründer, ist ein angenehmer Typ, der mit uns auch noch unternehmerisch was bewegen will und nicht einfach raus aus dem Geschäft und verkaufen will und Kasse machen will. Und das ist dann so eine Mischung aus Gründen, die uns dann dort einsteigen lassen. Und die Marge ist dann am Schluss mehr so ein Rechenthema.
Und du hast gerade gesagt, dass generell in eurem Business die Margen unter Druck sind. Warum ist das so?
Naja, die Margen sind unter Druck, weil das Angebot sehr hoch ist, ja, das muss man sehen. Also wenn du jetzt mal alleine anschaust, also deutlich überbesetzteste Markt ist der Netzwerkmarkt, also Networkmarkt in Deutschland. Schau mal an, wie viele Agenturgruppen sich da in Deutschland etabliert haben. Und da sterben jetzt einige, ja. Und das drückt natürlich auf die Marge, weil dann natürlich jeder versucht, sein Geschäft noch irgendwie zu sichern, indem er noch günstigeres Angebot macht. Der zweite Grund ist natürlich, dass die Digitalisierung Budgets geschiftet dann hat als Gesamtmarkt, ja. Und das hat den Wettbewerbsdruck natürlich nochmal verstärkt. Und der letzte Punkt ist, dass in der Digitalisierung es aber wiederum recht schwierig ist, eine Marge zu machen, weil das eben sehr projektabhängiges Geschäft ist, nicht leicht zu steuern. Und das sind so ein paar Gründe, warum die Margen letztendlich runtergegangen sind.
Mhm. Das heißt, du würdest auch in Deutschland unter den klassischen Media oder Agenturen zumindest auch noch eine Konsolidierung im Markt erwarten in den nächsten Jahren?
Also wenn du mit Mediaagenturen jetzt den Gesamtmarkt von Werbe-, Media- und Digitalagenturen meinst, dann würde ich sagen, ja, da wird noch der Konsolidierungsprozess ist leider noch nicht vorbei. Sondern da werden auf der einen Seite gibt es immer noch zu viele austauschbare Player. Das zweite ist, dann gibt es natürlich einen Trend, wie gesagt, bei den internationalen Agenturkonzernen, dass man Agenturen nur noch also finanzwirtschaftlich führt. Ja, das wird aber nicht gut gehen.
Und also das heißt, finanzwirtschaftlich führen heißt irgendwie
unter Kostenaspekten führt. Ja, so eine der großen Agenturgruppen hat jetzt gerade entschieden, dass der CFO der CEO wird. Ja, das ist ein Stück weit ein Signal in den Markt. Aber diese Kostensparmentalität wird dazu führen, dass Agenturen eben noch, glaube ich, schwächer werden. Ja, aber du musst heute in eine Agentur investieren. Und das dritte Thema ist natürlich, dass es immer noch zu viele alte Agenturen gibt, die an das Geschäftsmodell von gestern glauben. Ja.
Sagen wir mal ein paar Worte, weil ich das auch immer lese. Ich habe als ich mein Berufsleben angefangen habe, da war ich total baff. Das ganze Segment der Mediaagentur hatte ich so aus dem BWL-Studium gar nicht so tief im Blick. Ja, das sind ja so auch eine Firmen, die man mit Medien verbindet, man ja erstmal so die Publikationen oder die Sender oder das man so als Endkunde auch kennt. Und die Mediaagentur ist ja so eine Zwischenwertschöpfung. Und dann habe ich verstanden, was machen die eigentlich genau? Ich hatte damals angefangen bei Bertelsmann irgendwie so als Büroleiter von einem der Vorstände und dann lief es alles zusammen und dann ging auf einmal ein Top-Manager, ich glaube von Aegis, ich habe den Namen vergessen, musste auf einmal für lange Jahre in Haft gehen, weil der irgendwie so Media-Budgets genommen hatte und dann irgendwie dafür, dass er die irgendwo allokiert, so Kickbacks erzwungen hat und sowas. Ist also das war mir total fremd und ich habe das dann versucht zu verstehen und das war wohl auch ein sehr schillernder Typ. Ich habe den Namen vergessen, aber wie ist denn diese Welt heute? Also man geht ja schon sehr stark auch mit Geldern von anderen um, hat ja schon eine große Marktmacht und dann höre ich jetzt nach wie vor, ich bin ja nicht in der Branche drin, aber so am Rande immer wieder, ja, da wird getradet, da werden Kickbacks gemacht. Beschreib mal, wie das so die Landschaft da ist.
Also die Mediaagenturlandschaft, also die Mediaagentur erstmal hat eine ganz wichtige und auch meinem Gefühl nach immer wichtigere strategische Rolle, weil sie ist nicht Mittelsmann, klingt ja immer so wie zieht Geld raus und bringt keine eigene Wertschöpfung. Die Mediaagentur berät zunächst mal den Kunden, in welchen Kanälen er welche Budgets einsetzen soll, kauft dann diese Medienplätze für ihn ein und kontrolliert auch, dass das dann auch passiert. Und dieses strategische Know-how der Medienkanäle ist, wie gesagt, immer wichtiger, glaube ich, weil die ganzen großen Veränderungen haben sich aus den Medien in den letzten Jahren ergeben, die gesamte Digitalisierung. Ja, also deswegen ist das ein sehr wichtiges, zentrales Thema. Und ich glaube, dass auch bei uns die Mediaagentur strategisch eben wirklich im Mittelpunkt, im Herz auch der Agenturgruppe steht und nicht nur so ein Anhängsel, ist. Die Rutzicker-Affäre, ja.
Ja, genau, ja,
war
ganz genau.
Die Rutzicker-Affäre war eine Affäre, wo ein, muss jetzt aufpassen, dass ich das richtig zitiere, ja, aber war die Affäre eines Mannes, dem vorgeworfen und dann, glaube ich, gerichtlich bestätigt worden ist, dass er Gelder der Agentur oder seiner Kunden für sich persönlich veruntreut hat, ja, und die auch in seine persönliche Tasche gewirtschaftet hat. Also das ist ein Fall von Betrug, für den er dann eben ins Gefängnis gehen musste. Ja. Er sieht das wohl bis heute anders, aber das ist der Case, soweit ich ihn verstanden habe, ja. Und das hat dieser Case unter anderem hat sehr viel Misstrauen bei den Kunden, was die Rechtschaffenheit der Mediaagenturen angeht, ausgelöst, ja, und hat dieses Geschäft auch ein Stück weit in Verruf gebracht, obwohl das eigentlich nichts damit zu tun hat, weil also Betrugsfälle hast du in jedem rechtschaffenen Geschäft so oder so, das gibt es halt, ja. Aber das hat mit der Branche an sich, das ist nicht typisch für die Branche und es gibt meines Wissens auch keinen zweiten Fall, wo das passiert ist. Die Diskussion, die wir jetzt in den letzten Jahren haben, die sich aber ein Stück weit jetzt aufgelöst hat oder langsam auflöst, ist die Frage der Transparenz und der Zurechenbarkeit von medialen Rabatten. Ja, da gibt es eben zwei unterschiedliche Rabatte. Eine Agentur erwirtschaftet normalerweise einen Rabatt für einen Kunden, den sie diesem Kunden auch zur Verfügung stellen muss. Und dann erwirtschaftet sie einen Agenturrabatt, den sie anteilsmäßig dann auch dem Kunden wieder rückvergüten muss. Das hängt aber natürlich von den Verträgen der einzelnen Kunden ab. Also gibt es Agenturen, die das unterschiedlich handeln. Wir sagen, wir geben das pro rata unseren Kunden ab und versuchen das auch ganz transparent zu machen. Und daraus gab es immer eine Diskussion, bekomme ich Fair Share an den Rabatten? Dann gibt es auch Kunden, das muss man auch sagen, die mehr als Fair Share wollen, also die einen Fair Share von den anderen sozusagen haben wollen. Und in dieser Diskussion haben sich Mediaagenturen in den letzten Jahren eben ein Stück weit befunden.
Aber das würdest du sagen, das klärt sich gerade und es findet sich da jetzt ein neuer Marktstandard, der für alle von alt akzeptiert wird?
Naja, das Geschäft ist in den letzten Jahren immer transparenter geworden. Wir versuchen unseren Kunden 100% Transparenz zu geben und damit entstehen diese Fragen dann in dieser Art nicht mehr und das ist meines Wissens nach auch bei den meisten anderen Agenturen mittlerweile der Fall.
Letzte Fragen wollte ich zum Thema Display. Ich habe selber vor und auch am Anfang während OMR viel im Display-Bereich gearbeitet und habe gesehen, was da so passiert, auch wie die Klickraten zum Beispiel runtergegangen sind in den letzten Jahren, wie die Wertschöpfungsketten und komplizierter geworden sind. Dann gibt es so Themen wie Adblocking, Sichtbarkeit, Fraud. Ich bin immer skeptisch, ob man überhaupt noch gut beraten ist, viel Display-Banner zu buchen, wenn man da nicht zumindest große Rabatte drauf schreibt. Dann funktionieren die immer noch, aber wenn man das nicht tut, wenn man da jetzt, ich glaube, es gibt mal so, ich habe so eine Studie gesehen, wenn man nur 10% Rabatt auf den Banner schreibt, dann selbst dann wird der kaum beachtet, ab, glaube ich, 40% Rabatt werden die Banner überhaupt wahrgenommen. Bist du dieser Kategorie, die ja eine große Kategorie ist im deutschen Markt, bist du der, erwartest du da noch eine, sagen wir mal, viel in Zukunft von oder denkst du, naja, das wird vielleicht so bleiben oder denkst du vielleicht sogar, na, das ist ein abnehmendes Medium?
Naja, also der kleine Standard-Banner ist tatsächlich höchstens, also in der Regel noch ein Zubringer mal zu einer Seite. Die müssen dann oft sehr mit viel Aktion, also sprich Preisnachlass dann getriggert werden oder irgendeiner kurzfristigen Botschaft. Aber die größeren, interessanteren, oft videobasierten Bewegbildformate, die halte ich nach wie vor für sehr spannend. Und wir, also bei der Planet, sind wir recht stolz auf, dass wir sehr viele Sonderwerbeformen selber entwickelt haben. Also das hat durchaus eine Werbewirkung, das kann man auch nachweisen. Also da bin ich nicht so pessimistisch.
Okay. Okay, alles klar. Ich glaube, wir sind schon irgendwie wieder bei über einem Inlandsflug an Podcastlänge. Das darf eigentlich fast nicht sein, aber es hast sehr viel, sehr spannend erzählt. Insofern absolut hier in dem Fall vielleicht noch berechtigt. Ich danke dir fürs Mitmachen, fürs Gespräch und hoffe, wir sehen uns dann im Mai bei OMR.
Ich freue mich drauf, Philipp. Gell? Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gell?
Ja, ebenso. Danke dir. Ciao,
also,
ciao.
Also, bis dann. Ciao.
Das war der Podcast mit Florian Haller. Was machen wir jetzt? Jetzt zeigen wir euch einen Ausschnitt aus der allerersten Folge des Podcasts von Tim Melzer, den wir mit Tim Melzer gemeinsam machen dürfen, uns ausgedacht haben mit ihm gemeinsam und produzieren und auch vermarkten. Fiete Gastro heißt das gute Stück. In der ersten Folge zu Gast ist Julian Walter, ein Internetunternehmer, der eine Datingfirma sehr erfolgreich verkauft hat, das eine Menge Kohle hat offensichtlich. Was macht er jetzt? Er schreibt ein Webportal, 3 Étoiles, 3 Sterne, und schreibt über die besten Restaurants der Welt und reist halt weltweit durch die Gegend und schaut sich Restaurants an und berichtet darüber. Entsprechend ein spannender Gesprächspartner, ein Food-Kritiker also am Ende für Tim, den Koch. Und wir haben die beiden hier zusammengebracht. Das Prinzip ist so ein bisschen so, dass wir Tim immer einen Überraschungsgast präsentieren. Also Tim kannte Julian nicht persönlich vorher. Und haben sich beiden im Podcast getroffen und hatten sich viel zu erzählen. Wir haben mal eine Stelle rausgesucht. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht natürlich gerne überall hin, wo es Podcasts gibt und abonniert euch Fiete Gastro. Hier ist ein kleines Sample. Auf geht's.
Und ich habe dir was mitgebracht, was exemplarisch für so viele unglaubliche Dinge steht, die hier falsch laufen in dieser Stadt. Ja? Also, ja. Nein, und an den besten Lagen Hamburgs. Am Neuen Wall, direkt an der Alster und in der ganzen Stadt gibt es diese Dinge, die ich dir hier mitgebracht habe, die alle kaufen, die von Bankern bis zu einfachsten, ich sag's einfachsten Fuß. So, alle Menschen kaufen das und beschweren sich nicht. So, und es ist hier in dieser Schachtel. Mhm. Ja, und ich mach's jetzt auf.
Ein belegtes Brötchen.
Ja, genau. Richtig. Guckt euch das mal an.
Das gab's nicht.
Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal bitte an.
So, also, haben wir nicht auch so eine Blogseite jetzt
wir sind einen Schritt weiter, wir machen Instagram.
Oh, dieser Gestank, ich kann es nicht.
Wir werden es anonym instagramisieren, ne? Also wir machen ein Foto, es ist instagrammable.
Es ist unfassbar. Also hier ist
aber die machen alles richtig. Ihr habt nicht gehört, es gibt jetzt einen Trend in der Gastronomie, dass das Essen instagrammable sein muss.
Natürlich.
Das ist instagrammable. Das ist instagrammable. Vielleicht nicht in dem Sinne, wie man sich das gewünscht hat, aber das ist schon.
Guck dir das mal an. Es gibt hier ein Industrie-Pappbrötchen, was schon vollkommen indiskutabel ist überhaupt. Dann gibt es da drauf, ich musste fragen, was das ist. Und ich fragte, ob es Pute sei. Und sie hat es bestätigt. Und ich habe begeistert, dass aus. Das nehme ich dann. Mit einer Erdbeere drauf. Mit einer Erdbeere. Da fragt man sich, was das für eine Kreativität ist. Ist das die neue Kreativität von dieser Bäckerkette? Also. Das ist unfassbar. Und das kaufen Leute. Das also das Tablett war schon fast alle.
Guck mal, du redest dich über die falsche Sache auf. In Spanien wäre das jetzt modernes Cuisine.
Ja, richtig.
Aber allerdings ist es offensichtlich einfach Dreck, wenn du den halbwegs gammelten Lollo, und das ist wirklich einer der beschissensten Salate. Und ein wirklich, ich möchte zum Boykott aufrufen. Und für Lollo Rosso und Lollo Biondo Salat auf belegten Brötchen. Das mag ja noch sein. Also in der Not kannst du ja noch, aber diese Brötchen, das ist wirklich wie ein genässtes Lippeinlage. Das ist das Widerlichste, was du irgendwo fressen kannst. Ist wirklich grauen. Entschuldige meine Wortwahl. Es ist kein Kindergarten-Podcast, aber manchmal muss man harsche Worte wählen, um harsche Dinge zu umschreiben, um auch zu sagen, es ist noch nicht mal mehr lustig. Also das ist lustig.